Ja, Arbeitstitel, vorletzter Schluss, ist schon ein bisschen so, denn wo ich das durchgegeben habe an Kurt, dieser Titel, da war ich mir noch nicht ganz sicher, wo, in welche Richtung das es geht. Das entwickelt sich dann erst mit der Zeit, aber man muss immer ein bisschen Vorlauf geben, halt auf den Gottesdienst hin, und man will ja auch etwas auf die Homepage schreiben, was dann kommt. Ja, es ist ein Arbeitstitel. Den richtigen Titel seht ihr jetzt hier, auf Hoffnung hin. Ja, Hoffnung, Buch, Prediger, was hat das mit Hoffnung zu tun, kann man sich jetzt fragen, gell? So viele zermürbende und kritische Gedanken des Predigers, und wir haben uns mit fast allen diesen Gedanken auseinandergesetzt in den letzten Monaten. Hä? Genau, jetzt sind wir bis Kapitel 7 gekommen letztes Mal, und jetzt wollen wir miteinander ausgewählte Texte aus Kapitel 8 bis 10 oder bis 11 miteinander anschauen. Denn es gibt jetzt, bevor dann der Prediger hier zum Schluss kommt in seinem Buch, sehr viele Wiederholungen. Vielleicht mit ein bisschen einer anderen Betonung, einer anderen Nuance, aus einem anderen Blickwinkel, aber eigentlich sehr viele Wiederholungen, und wir haben sehr viele von diesen, wie gesagt, zermürbenden Gedanken miteinander angeschaut, die ja nicht per se zermürbend sein müssen. Es kommt darauf an, wie man drauf schaut. Ja, drei kurze Abschnitte aus diesen Kapiteln 8 bis 11. Der erste Abschnitt ist Kapitel 8, 10 bis 13. Prediger 8, 10 bis 13. Ich sah dann auch, wie Gottlose begraben wurden und zur Ruhe eingingen, während sich solche, die recht gehandelt hatten, den heiligen Ort verlassen mussten und vergessen wurden in der Stadt. Auch das ist nichtig. Weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Wenn auch ein Sünder 100-mal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten und sich scheuen vor seinem Angesicht. Aber dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen, und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Ja, den ersten Gedanken da in dem Vers 10, da wiederholt der Prediger diese Einsicht, dass eben hier in dieser Welt unter der Sonne, gell, dieser Begriff unter der Sonne, die Ungerechtigkeit und die Torheit mehr erblühen als Gerechtigkeit und Weisheit. Es scheint wie ein Gesetz dieser Welt zu sein. Wir können dem nicht entfliehen. Die Welt ist mehr ungerecht als gerecht. Bemerkenswert ist dabei, dass die göttliche Vergeltung hinausgezögert wird. Dieser Vers da. Wir werden dann später auch noch sehen, warum. Und weil diese Vergeltung der Ungerechtigkeit nicht gleich sofort kommt, denkt der Mensch, er hat jetzt einen Freibrief, er kann tun und lassen, was er will, kann ein Leben führen ins Aus und Braus und muss sich um nichts fürchten, muss keine Angst haben vor Konsequenzen. Und darum ist der Mensch dazu verleitet, noch mehr Ungerechtigkeit und Bosheit zu tun und zu bringen in diese Welt. Ja, solange nichts passiert, gell, fährt man fort mit seinen Taten, kommt man ja durch, man gewinnt ja sogar, wenn man ungerecht ist in dieser Welt. Man wird reich, es geht einem gut, man hat dann viele Freunde und man bleibt unbehelligt bis zum Tod. Und genau diese werden dann, wie hier der Prediger gesagt hat, ehrenvoll bestattet und bleiben in guter Erinnerung. In den letzten Jahren, ich weiß nicht, habt ihr sicher auch ein bisschen mitbekommen, wurden ja sehr viele so Standbilder von ehemaligen Gesellschaftsgrößen umgekippt und zerstört und weggebracht. Das waren eigentlich so Helden aus dem Mittelalter, Und dann hat man gesagt, ah, das waren Rassisten oder ja, dass die haben dann, ich weiß nicht, Ungerechtigkeit in die Welt gebracht, das muss weg, das ist nicht gut, wenn das hier steht. Und dann hat man diese wieder weggemacht. Und da gibt es auch bis zum heutigen Tag da so ein Stein auf dem Friedhof in Chur. Habt ihr das schon gehört? Da gibt es einen großen, ich weiß nicht, der ist wirklich riesig. Und das ist so ein, ja, man kann es fast nicht sagen, ein Nazi-Gedenkstein. Und da hat man schon viel diskutiert darüber, dass man den wegmachen will. Und man hat jetzt auch bis jetzt, hat man immer gesagt, wir wollen das lassen, um sich der Ungerechtigkeit, die durch diese Leute entstanden ist in der Welt, sich zu erinnern. Aber man kann darüber streiten. Genau. Aber sie werden ehrenvoll bestattet und bleiben in guter Erinnerung. Zum Glück nicht alle. Was aber wahr ist, die Gerechten werden dabei vergessen. Und da sagt er, das ist Nichtigkeit. Wenn er hier sagt, er hat Leute, Gerechte gesehen, die den heiligen Ort verlassen mussten, meint er damit, die mussten den Tempelbezirk verlassen. Also man hat sie fortgeschickt, weil sie vielleicht eben Gott richtig angebetet haben. Und das wissen wir ja auch, wenn wir unser Leben mit Gott führen wollen, nach biblischen Grundsätzen, nach biblischer Ethik. Das kommt nicht gut an in der Welt. Hier die zwei zentralen Versen von diesem kurzen Abschnitt. Ja, der Richterspruch über die böse Tat wird nicht rasch vollzogen. Und doch kommt bei diesem anderen Vers, beim Vers 12, etwas durch. Und das finden wir beim Prediger immer wieder. Jenseits der Sonne, also nicht in dieser Welt, wird Ungerechtigkeit und Bosheit bestraft. Sie wird Konsequenzen haben, und zwar keine guten. Und auch wenn die Bösen lange leben, wird es ihnen eines Tages schlechter gehen. Aber das ist ein Ausblick über die Sonne hier hinweg. Dem Gerechten wird aber das zuteil, was er verdient, weil er in Gottes Furcht gelebt hat. Seine Tage werden verlängert. Wo denn hier in dieser Welt werden die Guten, die Gerechten, die gläubigen Menschen alle über 100 Jahre alt? Oder 120 Jahre alt? Nicht, oder? Ja. Wo werden sie verlängert, diese Tage? Oder wann? Ja. In Ewigkeit. Hier ist ein Ausblick des Prediger, also ein Ausblick des Salomos, der nicht mehr nur diese Welt unter der Sonne im Blick hat, sondern geht darüber hinaus. Und da kennen wir, um was es dem Kohelet geht. Wir haben das letztes Mal schon angeschaut, es geht ihm um Gottesfurcht. Gottesfurcht, Demut und Ehrfurcht vor Gott. Und das ist das Einzige für Salomo, dass kein Haschen nach Wind ist. Das nicht nichtig ist. Es ist das, was zählt. Denn alle Menschen, das hören wir hier auch wieder aus diesen Abschnitten heraus, allen Menschen geht es gleich. Alle Menschen sind seiner Hand ausgeliefert. Und ganz zuletzt wird er Recht sprechen über alle und alles in Ordnung bringen. Und dann werden die belohnt, die ihr Leben nach seinem Willen gestaltet haben. Und das bedeutet dann was? Das gibt uns Mut, ja. Wir schauen auf etwas, das wir noch nicht haben. Das gibt uns
Hoffnung.
Hoffnung, genau. Es geht hier um Hoffnung, diese Aussicht auf das, was noch nicht ist. Hebräer 11. Ja. Recht, Ordnung, Gerechtigkeit, ewiges Leben. Und das bringt uns zum Evangelium. Petrus schrieb einmal in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein ja, ein Auszögern halt, also quasi, ja, er ist sich unentschlossen, was er tun will. Nein, nein, so ist er nicht. Sondern er ist langmütig, anderes Wort für langmütig, gnädig, oder? Sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Jeder Mensch muss oder soll die Chance haben, umzukehren, zu ihm zu kommen. Buße zu tun, bedeutet das. Umzukehren, zu Gott zurückzukommen. Weg von Ungerechtigkeit und Bosheit, hin zum ewigen Leben. Diese Zeit, die den Gottlosen gegeben wird, ist Gnadenzeit. Reden wir doch auch immer davon, gell? Wir leben in der Zeit der Gnade, in der Gnadenzeit. Und hier wird Gottes Wesen überdeutlich. Diese Hoffnung des Salomo, des Predigers, ist auch unsere Hoffnung. Oder? Ist eine Hoffnung auf den gerechten und gnädigen, gütigen Gott. Auf ihn wollen wir bauen, oder? Kleiner Nebengedanke. Gott selbst sagt ja, er ist ein eifersüchtiger Gott. Warum sagt er das?
Weil er Liebe ist.
Weil er Liebe ist.
Okay. Weil er nur auf ihn vertrauen
hat. Ah, genau. Weil er sagt, das auch im Zusammenhang mit der Götzenanbetung, oder? Gott möchte, dass wir nur ihn anbeten, respektive eben unsere Hoffnung nur auf ihn setzen. Denn er ist gut. Eigenschaft Gottes, gell? Aus der Predigtreihe, letztes Jahr. Gott ist gut und alles, was er tut, ist gut. Und wir sollen unsere Hoffnung auf den guten Gott setzen und nicht auf irgendetwas, das uns vielleicht auch helfen kann, auf irgendwelche Sterndeutungen und Steinelesungen und andere Götter oder andere Menschen. All das. Er will, dass man seine Hoffnung auf ihn setzt und ihm vertraut, dass er es gut machen wird. Der gute, gnädige und gerechte Gott. Der zweite Abschnitt ist aus dem 9. Kapitel, Verse 3 bis 6. Prediger 9, ja, 2 bis 6. Alles geschieht gleicherweise allen. Es kann dem Gerechten dasselbe begegnen wie dem Gottlosen, dem Guten und Reinen wie dem Unreinen, dem, der Opfer darbringt, wie dem, der keine Opfer darbringt, dem Guten wie dem Sünder, dem, der schwört, wie dem, der sich vor dem Eid fürchtet. Das ist das Schlimmste bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass allen dasselbe begegnet. Daher wird auch das Herz der Menschen voller Bosheit und Tollheit ist in ihren Herzen ihr Leben lang und danach geht es zu den Toten. Denn für jeden, der noch zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen. Aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Das ist schon fast so verzweifelnd. Allen geschieht dasselbe. Ob gerecht oder ungerecht, ob gut oder böse, allen geschieht dasselbe. Und das ist doch unsere Realität. Wir kennen sicher auch viele andere gläubige Menschen, Christen, Geschwister in anderen Kirchen oder auch hier, denen geschehen Dinge, die man denkt, ach, das sollte einem gläubigen Menschen nicht passieren, oder? Aber so funktioniert der Glaube nicht. Das ist dann eine andere Irrlehre, aber vielleicht für einen anderen Tag. Aber allen geschieht dasselbe. Und für den Prediger sagt, das ist das Schlimmste, was es gibt unter der Sonne. Das ist einfach nichtig. Das ist einfach schlimm. Und das ist schon fast verzweifelt, dieser Ton des Predigers. Unter der Sonne ändert sich nichts und allen widerfährt das Gleiche. Das Leben ist unberechenbar. Es gibt keine Sicherheit, außer eine, der Tod kommt zu allen. Wo bleibt da die Hoffnung? Und dann kommen da Vers 4 und 5, ich habe sie auch gelesen. Wer gestorben ist, kann nichts mehr ändern. Wer aber noch lebt, hat noch Möglichkeiten. Zum Beispiel welche? Was haben wir vorher beim anderen Abschnitt angeschaut? Was kann man noch tun im Leben?
Gutes tun.
Entschuldigung?
Gutes tun.
Gutes tun, ja. Umkehren. Zum Beispiel umkehren, sein Leben ganz Gott unterordnen. Hier klingt doch der Psalm 90, 12 an. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Einer meiner Lieblingsverse. Im Angesicht der Realität des Todes, dass das Leben hier unter der Sonne nicht ewig währt, ist es doch weise, sein Leben auf die Ewigkeit auszurichten. Na gut, man kann jetzt auch lügen und das leugnen und sagen, das Leben hier ist dann zu Ende, nachher geht es nicht weiter. Kann man auch machen. Man kann sich dann einfach umschauen nachher. Jeder Mensch hat ein Leben nach dem Tode. Auf Stein zu bauen, hat es Jesus mal ausgedrückt, ist das Einzige, das bleibt und sich nicht ändert, wenn man eben gesagt, also das auf Stein bauen, das ändert sich dann nachher nicht mehr. Diese Ausrichtung auf die Ewigkeit, wohlgemerkt, ist kein tatenloses Warten auf den Tod. Ach ja, lasse ich das schwierige Leben hinter mir. Ich kann jetzt in meine Pension gehen und dann ein bisschen da rumsitzen und mir gut ergehen lassen, ein Bäuchlein bekommen und irgendwann gehe ich ins Grab und dann ist alles dann schon wieder gut, oder? So hat es er nicht gemeint und das ist auch nicht das, was die Bibel insgesamt sagt und vor allem auch nicht das Neue Testament. Die ganzen Briefeschreiber da haben das ganz anders gesagt. Es ist nämlich, diese Ausrichtung auf die Ewigkeit ist eine aktive Lebensgestaltung nach dem Willen Gottes. Und diese Worte erinnern mich auch an etwas, das Paulus gesagt hat, Römer 8, 20 und 21. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit, nach den Worten des Kohelet, der Nichtigkeit, oder? Der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Wer ist das? Gott. Mhm. Auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also zusammen mit den Menschen, die an Gott geglaubt haben, die in Gottesfurcht gelebt haben, auferstehen und das ewige Leben haben, wird auch diese Schöpfung dann neu geschaffen und wieder auferstehen. Auf Hoffnung hin, dass diese Schöpfung befreit werden soll zur Freiheit der Kinder Gottes. Die Nichtigkeit oder Vergänglichkeit oder auch Sinnlosigkeit der Welt zeigt eigentlich direkt zur Hoffnung hin. Schaut, da gibt es Hoffnung, da bei Gott gibt es Hoffnung. Diese Hoffnung dürfen wir haben. Und diese Hoffnung ist die Erlösung durch unseren Herrn. Der dritte Abschnitt. Jetzt überspringen wir das 10. Kapitel. Wir gehen direkt ins 11. Kapitel. Wie gesagt, das 10. Kapitel ist eine sehr große Wiederholung vieler Gedanken vorher. Und im 11. Kapitel, da fängt dann wieder ein bisschen das anders an. Denn man merkt hier langsam, man kommt zum Ende dieser ganzen Gedankengänge, dieses Buches. Oder? Da hat das 12 Kapitel, oder? Und jetzt kommen wir zu Kapitel 11. Da kommen wir zum Ende der Überlegungen Salomos. Der Ton ändert sich. Und die Zielrichtung ist ein bisschen so der Lebensabend. Also dann, wenn die Menschen ein bisschen älter werden und dann ein bisschen zurückschauen, aber sich schon Gedanken machen, was wird sein, oder? Wenn uns die vielen Gedanken hier beim Prediger zur Nichtigkeit der Welt, zur Nichtigkeit allen Strebens und allem Erfolges vielleicht erschrecken, uns zum Aufgeben oder zur Verzweiflung bringen, dann müssen wir hier die letzten beiden Kapitel eben auch lesen. Ganz wichtig. Schon zuvor hat uns der Prediger immer wieder mit einzelnen hoffnungsvollen oder mutmachenden Versen überrascht. Doch hier folgt jetzt ein bisschen längerer Text, warum wir nicht verzweifeln oder aufgeben sollen. Wir lesen Prediger 11, 1 bis 6. Prediger 11, 1 bis 6. Sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Verteile es an 7 und an 8, denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen wird. Wenn die Wolken mit Regen erfüllt sind, so ergießen sie sich auf die Erde. Und wenn ein Baum fällt, ob er nach Süden oder nach Norden, an dem Ort, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Ja, ist ja auch nichts Besonderes. He? Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Gleich wie du nicht weißt, was der Weg des Windes ist, noch wie die Gebeine im Bauch der Schwangeren bereitet werden, so kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, ob dieses oder jenes gedeihen wird oder ob beides zugleich gut wird. Der Prediger benutzt hier jetzt viele Bilder aus der Natur und aus der Landwirtschaft. Am Anfang dieses Abschnitts gibt Kohelet den Rat zur Mildtätigkeit. Also gibt es noch andere mögliche Interpretationen, aber es passt dann nicht im ganzen Kontext hinein. Es geht hier wirklich über die Mildtätigkeit. Das Brot über das Wasser senden, quasi das Wasser hier, bedeutet das Meer. Und Meer bedeutet in einem hebräischen Vorstellungswelt, bedeutet das ja Chaos, oder? Also wenn ich das Brot über das Wasser sende, dann hat es kein bestimmtes Ziel, sondern es geht irgendwo hin. Also, das Brot über das Wasser senden, verteilen. Nicht einfach nur zielgerichtet, sondern einfach verteilen. Großzügig sein. Ohne Erwartung auf Belohnung. Quasi auf gut Glück teilen. Was bedeutet das Brot? Ja, kann es auch, ja. Ja. Aber jetzt in diesem Zusammenhang Mildtätigkeit, dann Grundbedürfnisse. Hey, ja, eigentlich Nahrung, Kleidung, Dach über dem Kopf. Hey. Mildtätig sein. Und wenn er da sagt, gib es an 7 oder an 8, meint er 7, oder? Diese biblische Zahl 7, die Fülle. Man soll voll die Fülle geben oder eben an 8 darüber hinaus. Und da greift er auf das Gebot zurück, in dem Gott sagt, das Volk soll sich um die Ärmsten und Machtlosesten kümmern. Wer waren das? Was kommt da immer vor, die Redewendung im Alten Testament? Die Witwen und Waisen, ja genau. Und die Fremden, das sind diese drei, die am bedürftigsten sind und die am wenigsten Macht haben. Oder? Die Propheten haben dies immer wieder angeklagt. Das zeigt uns auf, wie dieses Gebot auch ernst zu nehmen ist. Übrigens im Exodus 22, 21 oder Deuteronomium 24, 17 steht denn das, dass man sich auf dass man die Witwen und Waisen nicht vergessen sollte. Und es zeigt aber auch, wie lasch damit umgegangen wurde. Wir können ja sagen, ja, wir haben hier eine große Sozialarbeit und unsere Sozialleistungen, gell, wir zahlen alle mit unserem Lohn ein. Ja, das gab es früher nicht. Und doch gibt es immer wieder Menschen, wir wissen das, die fallen durch die Maschen hindurch. Auch bei uns noch. Uns darum zu kümmern. Die letzte Bemerkung, man soll das eben verteilen und großzügig verteilen, weil man denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erde geschehen wird, oder? An was erinnert uns das? Erinnert uns das nicht an das Gleichnis vom untreuen Verwalter? Der da gesagt hat, ja, vielleicht wird mein Chef mich dann mal kündigen, oder, und mich wegschicken. Ja, dann muss ich mich vorbereiten darauf, oder? Und dann hat er da seine Handelspartner, hat er da mit dem Geld seines Meisters und mit den Waren da ein bisschen bestochen und sich gute Beziehungen aufgebaut. Ja? Und das erzählt eigentlich Jesus hier an Lukas 16. Und was sagt er dann auch am Schluss? Das erstaunt uns dann immer wieder, wenn wir diese Geschichte lesen, gell? Was sagt er dann am Schluss? Er lobt diesen Verwalter. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, oder wenn Schlimmes geschieht auf Erden, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Also dass sie dann Beziehungen haben, die tragfähig sind, dass wenn etwas passiert, dass sie dann aufgefangen werden. Und wenn Jesus das zu seinen Jüngern sagt, oder? Also, ja, da können wir uns auch mal überlegen, was wir mit dem ungerechten Mammon in unseren Händen tun könnten. Aber auch hier wieder dieser Bezug, diese Weisheit Salomos, die eigentlich bis zu Jesus sich nicht geändert hat, die immer noch weitergeht. Und dann wollen wir uns jetzt die Verse 3 bis 5 anschauen, diese zentralen Versen. Da haben wir ein bisschen ein Sandwich. Da klemmt der Prediger eine wichtige Aussage in zwei Verse ein, die über Unvorhersehbarkeit, Unberechenbarkeit des Lebens gehen. Also die Bilder vom Regen, wenn die Wolke voll ist, dann regnet sie vom gefällten Baum, oder? Und dass wir das Werk Gottes nicht erkennen können. In Vers 4 sagt er aber auch, dass wir deswegen nicht in Passivität verfallen sollen, oder? Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Wer nur immer auf die Umstände achtet und auf den perfekten Moment wartet, um etwas zu tun, was geschieht damit? Was passiert dem Menschen? Er tut es nie. Es gibt den perfekten Moment nämlich nie, oder? Der tut nie etwas. Der Bauer da will nicht bei starkem Wind säen am Morgen, oder? Klar, der Samen verweht dann, oder? Aber der kann lange warten. Dann hat er nicht ausgesät an diesem Tag. Und wenn, wenn dann zur Erntezeit der Regen kommt, will man nicht ernten, weil das, ich weiß nicht, mühsam ist oder dann die Samen verderben, keine Ahnung. Aber eben, dann wartet man auf das gute Wetter, dass man ernten kann, aber dann hat man nicht geerntet. Und das kennen wir doch auch, nicht wahr? Wir warten immer wieder, ja, es ist noch nicht Zeit, der perfekte Moment ist noch nicht da, ja, ich muss noch schauen, wann ich jetzt das mache oder so, oder? Also, gut, ihr seid wahrscheinlich alle heiliger als ich und weiser, aber mir geht es sonst manchmal schon so. Ja, passt jetzt nicht ganz so. Hä? Und geistlich gesehen, das kennen wir auch in geistlicher Hinsicht, oder? Wer auf den perfekten Moment zum Bibellesen wartet, wird nie anfangen zu lesen, oder? Oder? Wer auf der Suche nach der perfekten Gemeinde ist, wird nie einer beitreten, wird nie ein Zuhause finden. Und wer auf der Suche wer auf den perfekten Dienst wartet, der wird nie dienen. ach, ich kann das nicht so gut, nein, das will ich nicht machen, ah, das liegt mir nicht und so weiter und so fort. Es gibt ja viele Dienste in einer Gemeinde, die harren nur darauf, dass sich jemand ihrer annimmt. Und dann meint man immer, ja, aber das ist nicht so meins. Aber dann wird man nie irgendetwas tun. Wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Und dann gibt es hier den ultimativen Rat im Vers 6. Auf Hoffnung hin sollen wir Dinge tun. Auf Hoffnung hin sollen wir die Bibel lesen. Auf Hoffnung hin einer Gemeinde beitreten. Auf Hoffnung hin dienen. Denn wenn der Bauer, wie gesagt, auf das perfekte Wetter wartet, um zu säen oder zu ernten, wird er verhungern. Und wir werden auch verhungern, wenn wir statt auf Hoffnung hin zu handeln, uns um diese Dinge kümmern, auf den perfekten Moment warten. Er wird nie kommen. Hoffnung auf Gott aber zahlt sich in jedem Fall aus. Gerade wer nicht weiß, wie alles funktioniert, gerade wer nicht weiß, was die Zukunft bringt, soll in vielerlei Hinsicht tätig werden. Das wäre weise. Wie sagte, also angeblich Luther noch so schön, es stimmt nicht, das ist nicht von ihm, aber man spricht, man tut das ihm ja in den Mund legen. Was hat er da noch gesagt? Hä? Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Das ist diese Weisheit. Aber es ist nicht von Luther. Hä? Das kam erst letztes Jahrhundert, kam das hervor, dieses Zitat. Auf Hoffnung hin sollen wir fleißig sein, auf Hoffnung hin handeln, Hilfe leisten, auf Hoffnung hin im Glauben wachsen, Gutes tun, das Evangelium predigen. Also nicht nur predigen, sondern weitergeben. Gell? Und auch wenn unter der Sonne dies zu nichts zu führen scheint und kein Lohn am Ende wartet, hier unter der Sonne, dann erinnern wir uns doch an das Wort Jesu in Matthäus 6,20. Was sagt er da über die Schätze? Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Jenseits der Sonne wartet der Lohn auf Hoffnung hin. Und ich lasse es mir jetzt nicht nehmen. Ich möchte hier eigentlich mit einem Pauluswort abschließen. Ein Wort, das vielleicht hier nicht sofort in den Sinn kommt, aber eines, das ihr wahrscheinlich auswendig kennt. 1. Korinther 13, 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Punkt. Den Rest schaut man ein anderes Mal an. He? Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Und da hat der Kohelet nichts dagegen. Amen.